Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge des Polycast hier auf Polygamia. Mein Name ist Lara und bei mir sind wieder der Andi. Hallo.
Hallo.
AKA The Wardian und natürlich auch der Andreas, mein Co-Host. Hallo.
Hallo.
Und wir reden heute über die letzte große Kombi der Best Picture-Dominierten für die Oscars 2019, und zwar Green Book und Vice. Und wir starten gleich mit Green Book. Green Book fünfmal nominiert, unter anderem natürlich, wie gesagt, bester Film, aber auch beste männliche Hauptrolle, Viggo Mortensen, beste Performance für eine Supporting Role, also eine Nebenrolle, Mahershala Ali, also beide Hauptfiguren, und dann noch das Best Original Screenplay und auch noch für besten Filmschnitt, also Editing. Vielleicht könnten wir ja erstmal damit starten, worum geht's denn in Green Book?
Jo, das ist mein Stichwort. Green Book ist eine recht simple Geschichte, spielt in den 60er Jahren. Hauptfigur ist der sogenannte Tony Lip, ist ein Italo-Amerikaner, der gerade mehr oder weniger arbeitslos ist, weil er als Rausschmeißer gearbeitet hat und der Laden, der muss jetzt irgendwie umgebaut werden. Und da fällt ihm ein anderer Job vor die Füße, und zwar sucht ein sogenannter Dr. Don Shirley einen persönlichen Fahrer. Allerdings ist dieser Dr. Don Shirley kein Arzt, sondern das ist ein Musiker, der sich nur Doktor nennt. Und es ist vor allem ein Afroamerikaner, was dann in den 60er Jahren dann schon noch so diverse Spannungen mit sich bringt. Und weil auch Tony selbst so einen leicht latenten Rassismus halt in sich trägt als, ja, weißer Italiener, der nicht besonders gut gebildet ist, Schule früh abgebrochen und, naja, hat so ein paar Vorurteile eben. Und letztendlich, man weiß recht früh, dass dieser Film natürlich eher so auf so eine gute Launeschiene hinausläuft und dass die sich am Schluss super dolle verstehen werden. Und ja, wie gesagt, der Tony Lip wird halt eben der persönliche Fahrer von Don Shirley. Die touren dann durch halb Amerika und ja, haben da eben zum Teil ihre Späßchen, zum Teil gibt es halt Dramen, das will ich jetzt nicht groß ausführen. Und ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich noch irgendwas dazu sonst noch sagen soll. Ich denke mal, das reicht.
Ja, also wichtig ist, glaube ich, die Touren halt gerade durch den Süden der USA, was ja gerade Thema Rassismus, die kommen aus New York und reisen halt durch den Süden, und da ist halt so ein paar Skandale sind da vorprogrammiert.
Genau, also wir befinden uns halt, wie gesagt, in dem Amerika während der Rassentrennung, noch vor der Civil Rights Bewegung. Das bedeutet halt
60er,
auch, dass
Anfang
da
60er Jahre.
Genau, dass da viele Gesetze gerade in den Südstaaten, aber nicht nur in den Südstaaten, eben auch noch darauf aus waren, dass Schwarze nicht besonders gut aufgehoben waren und eben auch getrennt Dinge machen mussten. Und dazu gibt es eben auch dieses titelgebende Green Book, was sich nämlich darauf bezieht, dass es ein Green Book gibt, also einen Reiseführer für Schwarze, gerade in den Süden, aber eigentlich für ganz Amerika, mit, ich sag mal, sicheren Zufluchtsorten, sowohl was Hotels, Bars und so weiter angeht, damit die Leute auch reisen können, weil wir befinden uns auch in der Zeit, in dem gerade der Automobilboom in Amerika so ein bisschen anfängt, beziehungsweise sich voll in seiner Blüte ergeht. Und das bedeutet natürlich gleichzeitig Freiheit, Reisefreiheit. Und trotzdem, anders als für Weiße, war für Schwarze natürlich diese Reisefreiheit mit erheblichen Risiken verbunden. Und das ist auch der Grund, oder ein Grund, warum der Tony Lip auch angeheuert wird, weil er eben, ich sag mal, er ist gut mit Leuten, und wenn er nicht gut mit Leuten ist, dann ist er gut mit Fäusten. Und deswegen wird er halt angeheuert von dem Doc, der übrigens durchaus Doktor ist, aber kein Arzt, sondern eben Doktor in Philosophie, Musik und noch irgendeine Geisteswissenschaft. Also er darf sich schon Doc nennen, aber das ist natürlich, man denkt erstmal Arzt, und auch Tony Lip denkt erstmal,
ist mehr so ein Künstlername.
Da war ich mir nicht so ganz sicher. Ich hatte nochmal geguckt, also er hat wirklich einen Doktortitel gehabt, dieser Don Shirley.
Zumindest wurde das in dem Film so gesagt. Ich weiß nicht, ob es jetzt stimmt. Ich habe jetzt in der Biografie nicht nachgeguckt, weil, für die Leute, die es noch nicht mitgekriegt haben, das beruht auf wahren Begebenheiten. Diese Figuren und diese Reise gab es tatsächlich wirklich. So, so viel erstmal dazu. Andreas, vielleicht willst du erstmal sagen, so was deine Eindrücke von dem Film sind?
Puh, ja, also die schauspielerischen Leistungen sind so gut wie belanglos die Inszenierung des Films ist. Also ich fand, das war ein sehr, sehr geradliniger, sehr vorhersehbarer Film. Andi hat es ja eben schon gesagt, man weiß von Anfang an, wie es ausgehen wird. Dass das, ich meine, es ist ja im Titel drin, Green Book im Deutschen, eine besondere Freundschaft. Ja, also da kann man schon von ausgehen, egal wie die sich am Anfang hassen, egal wie groß die Vorurteile von Tony Lip, Tony Vallelonga heißt er ja, ganz ausgesprochen, sind, am Ende ist alles gut und ich glaube, das spoilern wir jetzt auch nicht, wenn wir sagen, am Ende endet das auch noch mit dem obligatorischen Weihnachtsessen. Das war mir an ein paar Momenten ein bisschen arg dick aufgetragen. Mir hätte es ein bisschen dezenter gereicht. Also gerade das Ende, das hätte nicht so sein müssen.
Also in Sache positiver Schmalz.
Jetzt, ja, oder? In diesem Kitsch, in diesem ganzen Kitsch, der da war. Was halt toller ist, das Spiel von den beiden. Also ob das Viggo Mortensen oder Mahershala Ali ist, die beide können das auch in die Nebenrollen. Also es gibt ja noch die Frau Linda Cardellini, die Frau von Tony Lip, die eine kleine Rolle hat, aber die diese Rolle auch wirklich ausfüllen kann. Das funktioniert super. Das ist ein guter Schauspielerfilm. Ja? Mhm. Der auch, ich denke auch, dass er auch deswegen überhaupt da auf der nominierten Liste gelandet ist, weil die Schauspieler den tragen. In diesem Fall haben wir ja mit Bohemian Rhapsody, da haben Andi und ich drüber gesprochen, dass das ein Film ist, der auch in erster Linie wegen Rami Malek da ist und nicht wegen der Regie oder wegen dem besonders guten Drehbuch oder so. Und das Besondere, was ich an dem Film fand, also was war, ist, der Film ist ja von Peter Farrelly. Und wenn man den Namen Peter Farrelly, dann muss man gleich seinen Bruder Bobby Farrelly dazu denken und dann ist man bei Filmen wie Something About Mary dumm und dümmer, die beiden gemacht haben. Also so diese richtigen derben Komödien, die damals so ein bisschen so diese Welle des Fäkalhumors in Hollywood reingebracht haben. Das ist jetzt überhaupt nicht so abwertend gesagt, weil also gerade die beiden Filme, die ich jetzt genannt habe, in denen steckt mehr drin, als man denkt, gerade in Something About Mary. Also, wie heißt der deutsche Titel?
Verrückt nach Mary.
Verrückt nach Mary mit Ben Stiller und Cameron Diaz. Aber im Grunde, also es ist ein ganz anderer Stil, viel ruhiger inszeniert, überhaupt nicht so diese derben Witze. Was aber ist, und das ist, wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt, im Grunde ist es aber das gleiche Thema. Es geht um eine Beziehung, die Vorurteile überwinden muss. Mhm. Und das geht halt in den Farrelly-Filmen, geht es eigentlich fast immer darum. Also so gesehen ist der Peter Farrelly seinem Stil oder seinen bisherigen Filmen treu geblieben. Das fand ich eigentlich noch das, neben den wirklich sehr guten Schauspielerleistungen, das Bemerkenswerte an dem Film, dass da jemand sich von seinem angestammten Zuhause, also von diesem derben Humor löst und eher so eine, ja, so, also Tragikomödie will ich es nicht nennen, aber Dramedy ist es vielleicht auch nicht, also so eine, nur eine leichte Komödie, ein Buddy-Movie macht.
Wenn wir jetzt die anderen Nominierungen noch angucken, außer den beiden Hauptdarstellern, haben wir jetzt Original Screenplay und Achievement in Film Editing. Würdest du denn jetzt sagen, das ist auch gerechtfertigt?
Fragst du mich jetzt oder
Andi? Ja, du hast ja gerade geredet.
Oh, ja, also ich sag mal so, weißt du, man muss jetzt sehen, was da noch nominiert ist, ja. Was es da für andere Drehbücher gab. Wir werden gleich wahrscheinlich über Vice reden. Wir haben Black Klansman da drin. Wir haben The Favourite. Nee,
Black Klansman ist adaptiert.
Adaptiert, ja, aber Drehbuch. Also ich meine jetzt von, also Qualität des Drehbuchs her. Und das waren, ich sag mal so, dieser Film mit dem Drehbuch, das wäre in den 90ern, 80er, 90er Jahre, gab es ja schon mal einen ähnlichen Film, Driving Miss Daisy. Wäre der Film auch nominiert worden. Das ist so ein typischer Hollywood-Film. Ja? Hollywood-Oscar nominierter Film, der so ein bisschen Oscar-Bait ist vom Drehbuch her. Das ist alles sehr vorhersehbar, finde ich. Ich meine, Klar, was natürlich ist, man muss das, selbst das vorhersehbare Drehbuch muss man erstmal mit Inhalt füllen. Mhm. Und da sind es halt die Dialoge, da ist es das Timing, da wie was passiert, da wird keine großen Experimente gemacht. Der Drehbuchautor weiß, was er will, und schreibt das so und das wird so inszeniert. Das ist alles sehr geradlinig, das ist alles gutes Handwerk. Ja, ich würde das Drehbuch noch okay lassen, aus den Gesichtspunkten, unter den Gesichtspunkten, gutes Handwerk. Ja. Mhm. Und was jetzt Schnitt anbetrifft, ja, weiß ich nicht warum. Aber das, also mir ist, sagen wir mal so, mir ist keine besondere Schnitttechnik, keine besondere Szenenabfolge aufgefallen, wo ich sagen würde, wow, da haben sie was anderes gemacht, da ist er ein bisschen kreativer gewesen. Ich weiß nicht, ob irgendein anderer Cutter den Film irgendwie anders geschnitten hätte. Und dann weiß ich halt nicht, ob das dann so ein tolles Achievement, also so eine tolle Leistung ist. Aber Andi, vielleicht hast du da eine andere Meinung. Also ich habe mir ehrlich gesagt, über Schnitt habe ich bis jetzt nicht gewusst, dass er nominiert war. Wundert mich ein bisschen. Aber ich weiß nicht, warum.
Okay, Andi, wie ist deine allgemeine Meinung dazu erstmal?
Ein wenig positiver. Ich habe es mir aber schon fast gedacht, dass bei euch, ich weiß ja nicht, wie Lara das bei dir ist, aber dass der bei euch nicht so gut ankommt wie bei mir. Erstmal, ich war, nachdem ich den Film gesehen habe, war ich sehr positiv überrascht. Der hat meines Erachtens genau die Nominierung, die er verdient. Die Schauspieler, der Filmschnitt und das Drehbuch. Nicht die Regie, nicht dass die Regie schlecht ist, aber die Regie ist hier wirklich, das ist ein Selbstläufer. Ja? Der Film braucht keine Regie, so nach dem Motto. Das Ding lebt halt wirklich von Viggo Mortensen und Mahershala Ali. Die brauchen auch keinen tollen Director, der denen sagt, okay, das müsst ihr machen, sondern die wissen, was sie zu tun haben. Die haben ein Drehbuch, was zwar eine 0815-Geschichte ist, aber halt eben mit cleveren, pointenreichen Dialogen. Am Anfang war ich noch ein bisschen skeptisch, aber halt schon eigentlich bei der ersten Fahrt, wo die halt unterwegs sind, hatte der Film mich. Und da habe ich dann halt, und vom Filmschnitt her dürft ihr nicht vergessen, das ist halt so eine leichte Komödie, die aber halt die Pointen genau trifft. Und das ist halt auch eben durch den Schnitt kommt das zustande.
Ja, okay.
Das ist so etwas, das habe ich so letztes Jahr so ein bisschen gelernt von anderen Leuten, die so bei Filmschnitt so auf eine Richtung schauen, wo ich nicht geachtet habe. Da klaue ich mal so ein Zitat, dieser Film hat kein Gramm Fett. Der hat genau das, was er braucht. Ja, da ist nichts zu viel, da ist nichts zu wenig. Die Schlussszene fand ich jetzt auch nicht so schnulzig, kitschig. Sie war schon sehr, sehr Friede, Freude, Eierkuchen. Da geht der Film auf alle Fälle sehr in die 90er rein, wo man ganz genau weiß, okay, mit der Realität hat das jetzt nicht mehr viel zu tun. Und das ist eigentlich so das Einzige, was ich halt diesem Film halt vorwerfen kann. Es ist halt, er steckt halt ein bisschen in der Zeit zurück. Ich habe also in meinem Blog, habe ich halt geschrieben, vor 10 Jahren hätte das Ding Best Picture gewonnen. Und es ist ja auch dieses Jahr so, das kann ich ja auch schon mal so gleich so verraten, das Ding ist halt ein Mitfavorit, weil dieser Film halt, kein anderer Film von diesen 8 nominierten Best-Picture-Filmen hat so viele loyale Fans. Im Sinne von, die sich auch nicht beirren lassen von irgendwelchem Schlechtgerede, was dieser Film ja ziemlich durch hat in den letzten Wochen. Und ganz im Gegenteil, wo sogar inzwischen schon Interviews gesagt wurde, ich lasse mir nicht sagen, was ich wähle, ich werde Green Book wählen, so nach dem Motto. Und er hat auch, und es ist halt ein sogenannter Crowdpleaser, er hat auf IMDb, hat er glaube ich so momentan die höchste Durchschnittswertung von allen 8 Filmen. Er hat in Toronto, dem Filmfestival, hat er gewonnen, gegenüber auch Filmen, die jetzt hier bei den Oscars nominiert sind, wie Roma, ja. Also, wie gesagt, die Leute, die diesen Film mögen, mögen den vom Herzen her. Und das sind typische Oscar-Gewinner.
Also ich muss auch sagen, kurz Lara, bevor du, das mit dem, da hast du schon recht, das ist kein Gramm Fett. Also das stimmt schon, dass da nicht zu viel, die Szenen sind nicht zu lang, die werden nicht ohne Ende bis ausszeniert, obwohl die Pointe schon längst fertig ist. Also da stimme ich zu. Ja, und aus der Sicht, ja, okay. Ja, dann würde das mit dem Filmschnitt okay sein.
Also ich habe da ein bisschen ein komplexes Verhältnis zu dem Film. Weil ich ihn einerseits wirklich einen sehr schönen, einen sehr angenehmen, einen sehr ruhigen Film finde, der unaufgeregt sich des Themas annimmt und sich auf zwei Figuren konzentriert und diese beiden halt miteinander diese Reise machen lässt. Und da jetzt auch nicht vorher oder hinterher noch zu viel, also in dem Sinne ist es nicht zu viel. Andererseits, also für mich persönlich ist der Film einfach zu wenig. Vor allem, wenn man jetzt zum Beispiel mal da sowas wie Black Klansman anguckt, wo Spike Lee mit seinem Film doch deutlicher wird, nicht nur deutlicher im Sinne von der Lautstärke, sondern dann deutlicher in der Kritik, schärfer in der Kritik, auch meiner Meinung nach. Und hier ist es doch sehr, sehr glatt geschliffen. Also zum einen hat mir nicht gefallen, dass gerade die Figur von Viggo Mortensen hier, der Tony Lip, der ist mir zu unkritisch. Das ist ja, der kriegt ja einen noch einfacheren Redemption-Arc als letztes Jahr Three Billboards. Also am Anfang schmeißt er noch angewidert die zwei Gläser in den Müll, aus denen zwei schwarze Arbeiter getrunken haben, die bei ihm im Haus was repariert haben. Und am Ende ist es dann so, dass er den Doc bei sich zum Weihnachtsfest einfällt. Und dazwischen, aber es wird halt nie sein Rassismus angesprochen, sondern es passiert so graduell. Das ist halt eine Message, die, und das ist vielleicht auch das, was es so 90er wirken lässt, sag ich mal. Die Message ist halt, man kann diesen Rassismus auf persönlicher Beziehungsebene lösen. Und das stimmt halt leider nicht. Du kannst keinen institutionellen Rassismus über eine Männerfreundschaft lösen. Und das ist für mich halt das, wo der Film zu wenig macht. Also da hätte er irgendwo noch mal mehr machen müssen. Ich meine, der hat seine kritischen Momente und dieser Höhepunkt der beiden, der ja auch filmisch natürlich sehr deutlich ist, ne? Diese Regenszene, wo sie sich gegenüberstehen und Mahershala Ali so wirklich endlich mal aus dieser Rolle rausbricht, alles zu schlucken und mal rauslässt, was wirklich in ihm vorgeht, das fand ich schon super. Aber es fehlte mir da eben auch wieder genau der Satz, wo er ihm das vorwirft. Und das war mir da ein bisschen zu wenig. Und deswegen muss ich sagen, ist es für mich halt, ja, ein netter Film, den ich zum Beispiel mal mit meinen Eltern gucken kann oder so, die vielleicht auch nicht ganz so radikal denken wie ich mit meinen frischen Mitte 30 noch. Aber für so ein Thema. Auch gerade, ich finde halt gerade dass der Name, dieses Screenbook, das ist total verschenkt. Man sieht den Tony Lip da zwei, dreimal drin blättern und ein, zweimal nimmt er das ja auch zu Herzen, aber es wird nie wirklich thematisiert so richtig, von ihm zumindest. Also es kommt von dem Dog-Charakter kommen halt schon so ein paar Sätze mal, ja, ich kann hier für die spielen und trotzdem werde ich nie anerkannt sein und so. Aber so diese Tragweite, was dieses Buch eigentlich bedeutet, finde ich, wird halt nie richtig diskutiert. Deswegen, diese finale Szene hat natürlich auch damit zu tun, dass in den Staaten der Film ja, glaube ich, im Dezember rauskam. Also das ist natürlich schon auch ein Jahreszeitenfilm, so ein der typische Weihnachtsfilm, glaube ich, für Amerika. Das darf man da auch nicht vergessen. Aber nun ist der Film ja hier erst vor zwei Wochen oder so in die Kinos gekommen oder eine, also auch abstrakt von der Jahreszeit muss ja ein guter Film gut sein. Deswegen auch ich fand das Ende ein bisschen zu positivistisch, kitschig, ohne dass da eben auch nochmal was ist. Ich fand die Schauspielerleistungen bei beiden Hauptdarstellern gut, wirklich. Also ich bin jedes Mal wieder fasziniert von Mahershala Ali, was der für Facetten spielen kann. Ich meine, wir haben von Cottonmouth über Moonlight und jetzt hier. Das sind alles unterschiedliche Figuren mit unterschiedlichen Hintergründen. Und ja, also da kann ich nicht viel dran kritisieren. Ich finde auch die Supporting Role von Linda Cardellini super, muss ich sagen. Das war schön. Kritisch fand ich zum Beispiel auch den Moment, den Aspekt, dass die sexuelle Ausprägung von dem Doc-Charakter so nur so ein kurzer Moment war und dann und auch eher so ein Plot-Device nochmal oder so ein Werkzeug, um die beiden irgendwie miteinander interagieren zu lassen, aber dann auch nicht wirklich weiter thematisiert wurde. Das hätte ich, da hätte ich mir auch gewünscht, dass das entweder nochmal irgendwie aufgegriffen wird oder dass sie einfach nochmal drüber reden, weil ich meine, die fahren so viele Stunden Auto und reden über so viel. Da wäre für mich, und das meine ich, deswegen bin ich mit dem kein Gramm zu viel und kein Gramm zu wenig. Ich finde, es hat schon ein paar Gramm zu wenig. Das ist so mein, ja, mein Problem mit dem Film.
Ja, das ist zu wenig, ist immer besser als zu viel.
Natürlich, klar.
Da würde ich gern drauf antworten, auf ein paar Sachen.
Ja,
klar. Zum einen, das mit dem Rassismus, also ich habe jetzt ein bisschen Probleme mit dem Rassismus von dem Tony Lip mit dem von dem Sam Rockwell-Charakter aus Three Billboards zu vergleichen. Das ist für mich schon ein anderer. Der in Three Billboards, der Charakter, der war ja richtig, der war richtig aggressiv und richtig hat dagegen angekämpft. Der Tony Lip, das, der wirkte auf mich einfach nur, also am Anfang von dem Film, wie einer, der keine Ahnung hat, der nicht gebildet ist und der halt eben Probleme mit Schwarzen hat, weil sie nicht seine Hautfarbe haben. Und dann lernt er halt jemanden kennen und ja. Und das ist natürlich sehr vereinfacht und sehr verniedlicht dargestellt. Ich meine, man hat ja schon gesehen, wo er dann da dem Doc einmal beim Klavierspielen zuhört, wie auf einmal Viggo Mortensen dann so leuchtende Augen bekommt. Und, ja, aber ich fand das für einen Film okay, ja. Und das andere ist jetzt hier, in der Tat hat mich auch das ein bisschen gestört mit der Szene, wo da die sexuelle Orientierung vom Doc angedeutet wird mit dieser einen Szene, weil ich mir auch dachte, warum wird das jetzt gemacht und warum wird das nicht weiter ausgeführt? Und dann habe ich aber nochmal drüber nachgedacht, ich glaube einfach, da hatten die ein kleines Problem. Auf der einen Seite passt halt diese Thematik, passt halt nicht zu dem Tonfall des Filmes, weil dieser Film will halt eine leichte Komödie letztendlich sein. Das heißt, wenn die dann jetzt danach nochmal irgendwie diskutiert hätten im Auto, dann wäre der Film wahrscheinlich in die Richtung gegangen, wo die nicht hin wollten. Hätten sie es hingegen weggelassen, dann hätte der Film auf alle Fälle deswegen eins auf die Nuss bekommen, so nach dem Motto, wieso wird das verheimlicht, bla bla bla, war den Filmemachern das peinlich, keine Ahnung, ja.
Und ich denke mal... Da will ich kurz mal rein...
Ja.
Ist es bewiesen, das klingt jetzt so blöd, aber war Don Shirley homosexuell? Also ich habe jetzt Wikipedia ein bisschen geguckt, da steht jetzt nichts. Ich weiß es nicht. War das so? Ist das, also war er das?
Also ich hatte bei History vs. Hollywood geguckt und da wurde es mehr oder weniger bestätigt.
Okay,
gut. Ja, also ich habe jetzt nichts. Und das ist auch, also es gibt ja so viele Skandälchen um diesen Film.
Das können wir gleich nochmal.
Ja. Das war jetzt keiner, ja, deshalb, ich habe jetzt nichts Gegenteiliges gehört in dieser Hinsicht.
Okay.
Ja, aber da muss ich dann wirklich lieber sagen, bevor ich es dann nur so abhake, dann kann man es auch weglassen. Ich glaube, da hätten nicht so viele Leute ein Problem damit gehabt.
Oh, weil Beautiful Mind. Bei Beautiful Mind damals war ein Riesenaufschrei deswegen.
Ich bin mir nicht sicher, weil...
Gut, aber ich glaube jetzt, das war jetzt nicht so der Knackpunkt bei dem Film. Also was ich schon einsehe ist, und wo du vollkommen recht hast, ist, dass der Film es sich zu einfach macht, was das Thema anbetrifft, ja. Also er hat ja, da beißt sich so ein bisschen das Genre, das der Film sein will. Und das Thema, das er behandelt. Ja? Er will eine leichte Komödie sein, ein Feel-Good-Buddy-Movie. Er will ein Film sein, wo du mit vielleicht so mit Interesse reingehst, mit einem Lächeln herauskommst. Mhm. Ja? Wo du, der dir so ein bisschen die ganzen Sorgen, ach komm, der Rassismus. Mensch, wenn die beiden das packen, dann kann ich es und meinen Straßenfeger ja es auch packen und so.
Genau,
oder meine Putzfrau und so.
Weißt oder du? Haha, guck mal, wie die in den 60ern noch drauf waren.
Ja, weißt du, das sehe ich vollkommen ein. Andererseits glaube ich schon, dass der Film das Herz auf dem rechten Fleck hat, wie man so schön sagt. Also
ja,
ich glaube schon, er will schon, er hat eine klare Position. Er ist gegen Rassismus, der Film. Das wird mehrmals...
Nein,
das will ich jetzt gar nicht. Aber, weil das könnte man ja so vermuten, ja. Und das ist halt, was man halt gesagt hat, was man auch schon anklang. Der Film ist eigentlich für die Zeit, bisschen von der Zeit überholt worden. So ein Film hätten wir in den 80ern und 90er Jahren, wäre das der große, die große Diskussion um Rassismus wäre dann entbrannt. Und das ist halt bei diesem Film nicht. Zumindest habe ich es jetzt nicht so mitbekommen, dass da der Film ist, wo Rassismus, also anders als in Black Panther oder in Black Klansman, wo selbst in Black Panther, der ja eher so auf einer Meta-Ebene das Thema Rassismus mit beziehungsweise afrikanische, afroamerikanische Kultur da reinbringt, das hat dieser Film nicht. Der will das nicht so da reinbringen, da stimme ich Andi zu, auch gerade was die Homosexualität anbetrifft. Wenn dieser Film wirklich die Themen angesprochen hätte oder ausgearbeitet hätte, die an die Nieren gehen würden, dann wäre da ein ganz anderer Tonfall reingekommen, was ich jetzt gar nicht mal so uninteressant fände. Wenn der Film bis zur Hälfte des Films einfach nur so eine erwartbare oder eine vorhersehbare, leichte Komödie ist und dann auf einmal diesen Dreh findet zu einem düsteren Rassismusdrama, hätte ich jetzt auch interessant gefunden. Ja? Aber das
und da war vielleicht dann eher der falsche Regisseur dann doch.
Das weiß ich halt nicht. Ich glaube, Peter Farrelly ist schon, also ich, ja, aber ich glaube, Peter Farrelly muss auch so sagen, dumm und dümmer, dass es heute, also wenn man es heute die Filme sieht, dann denkt man immer nur, die sind albern oder so. Die waren damals schon so tabubrechend. Ja. Also Something About Mary oder Dumm und Dümmer oder auch andere Sachen, die haben schon Themen angepackt, die waren vorher eher, das hätte man in einer romantischen Komödie, hätte man so Witze nicht gemacht wie in...
ja, aber ich meine, das Drama, was du gerade beschrieben hast, ist auch Something About Mary nicht. Also...
Nein, aber Something About Mary ist eine Satire auf die romantische Komödie Hollywoods.
Ja, natürlich.
Und aber, teilweise und
das,
sehr böse.
Das kann er auch, aber das ist trotzdem nicht das, was dieser Green Book hätte sein müssen, um eben tiefer zu gehen. Und ich glaube schon,
ja, aber ich glaub,
das mag natürlich am Drehbuch liegen, ja, aber ich glaube, es liegt auch am Regisseur. Also,
ja, okay, also für mich ist es eher das Drehbuch.
Ja.
Wo es dran liegt. Weil das Drehbuch gibt immer noch die Richtung vor, und wenn das Drehbuch halt nicht die Szenen drin hat, dann kann man die auch nicht thematisieren. Wenn nicht die Dialoge drin sind, kann man das nicht, da kann die Regie machen, was sie will. Die kann da nicht aus Bambi einen Film für Veganer machen. Also, weißt du,
Ich sag mal, es ist alles möglich, aber ich verstehe schon, was du meinst.
Ja.
Anni, jetzt du als Experte, wie würdest du denn jetzt die Chancen einschätzen? Ich meine, gerade die Schauspieler haben ja vorher schon bei BAFTA und Golden Globes und so, da gab es ja schon einige Preise für den einen oder anderen. Aber wie sieht es denn jetzt für bester Film aus, deiner Meinung nach?
Hättest du mich vor einer Woche gefragt, hätte ich gesagt, das ist der Favorit. Inzwischen muss ich das leider zurücknehmen, weil diese Oscarsaison ist die bekloppteste, die ich je erlebt habe. Also, fangen wir an. Mahershala wird gewinnen. Da sind sich alle einig. Finde ich auch zu Recht. Das Einzige, was halt gegen ihn spricht, der ist eigentlich kein Nebendarsteller, sondern Hauptdarsteller.
Ja, genau. Das wollte ich eigentlich auch noch sagen.
Aber das hat noch nie bei den Oscars geschadet. Noch nie. Ja, es gibt nicht einen einzigen Nebendarsteller, Frontrunner, der verloren hat, weil er eigentlich ein Hauptdarsteller war. Eher andersrum. Ja. Erinnere ich nur daran, dass zum Beispiel mal die Dings komme jetzt nicht auf ihren Namen, der englische Patient mal gewonnen hat als Nebendarsteller. Alle waren überrascht, weil sie eigentlich eine Hauptrolle hatte. Keine Ahnung, ja. So, ansonsten, Filmschnitt wird er jetzt nicht gewinnen, da gibt es andere Konkurrenten, muss er auch nicht. Viggo Mortensen wird auch nicht gewinnen, auch wenn er ziemlich toll spielt, aber das ist ja auch die Konkurrenz einfach zu stark. Und jetzt ist halt Drehbuch und bester Film. Und Green Book hat einen sehr, sehr wichtigen Preis gewonnen. Das ist der Producer Guild Award. Der ist deshalb sehr wichtig, weil er neben den Oscars der einzige ist, wo auch nach einem Preferential Voting System, also es wird mit demselben Wahlverfahren gewählt wie bei den Oscars Best Picture. Ja. Und das heißt, da wird nicht der mit den meisten Nummer 1 stimmen, sondern es wird halt der am besten im Vergleich zu allen anderen ist, wird halt als Sieger erkoren. Den Preis hat Green Book gekriegt. Es war ziemlich sicher, dass Green Book auch den Preis für das beste Drehbuch bei der Writer Guild Award bekommt, weil der einzige Konkurrent, The Favourite, war bei der Writer Guild Award nicht nominiert, wegen war nicht erlaubt, weil die nicht in der Gilde drin sind. Ja? Das heißt, der große Konkurrent war weg. Und deshalb waren sich alle sicher, Green Book wird gewinnen, weil ja Green Book auch gerade in Hollywood so beliebt ist. Und dann gewinnt Eighth Grade, ein Film, der bei den Oscars nicht nominiert ist. Und wir sind jetzt wirklich in einer Situation, was, ich weiß nicht, ob das jemals mal passiert ist, ich glaube nicht, ich müsste nachschauen, aber von den großen Gilden, also den Schauspielern, Regie, Producer, Drehbuch, Kamera und Filmschnitt, hat kein Film 2 Preise gewonnen. Keiner. Ja. Es gibt nur einen Film, der mehr Preise dann in kleineren Gilden gewonnen hat. Das ist übrigens Bohemian Rhapsody. Tja. Die Leute sind schon alle am Zittern, ja, deswegen. Aber okay. Oh Gott. Und deshalb, also jedenfalls, dass Green Book halt diesen Preis verloren hat, das ist sehr bedenklich. Weil man muss auch sagen, wo der Producer Guild Award verliehen wurde, dort fingen dann eben diese ganzen Gegenkampagnen an, hauptsächlich das
Drehbuch. Wollte ich noch drauf eingehen.
Ja, genau, das Drehbuch, das ist ja nicht nur von Peter Farrelly, das ist ja auch von dem Sohn von, dem von der Tony-Lip-Figur, von dem Nick Vallelonga. Ja, genau, danke. Und der hat das mehr oder weniger halt aus den Memoiren oder Erzählungen seines Vaters halt dann niedergeschrieben. Und es gibt halt dieses, jetzt hat sich halt die Familie von dem auch schon verstorbenen Don Shirley gemeldet und gesagt, das ist alles nicht so gewesen. Die waren nie und nimmer Freunde, der war Angestellter, der wurde auch nach 18 Monaten wurde gefeuert, ja, der hätte nie und nimmer so geredet. Und das ist halt genau zu dem Zeitpunkt halt hochgekommen, wo die Producer schon gewählt hatten. Und deshalb befürchten jetzt halt viele oder vermuten halt viele, dass diese Kampagne in der Tat Erfolg hatte. Weil es ist wirklich unerklärlich, gerade für die Oscar-Watcher, wie Green Book diesen Writer Guild Award verlieren konnte. Besonders gegen einen Film, der bei den Oscars nicht nominiert ist. Und ich meine, dass Roma verlor, ich meine, Roma war da auch nominiert und Weiß war auch nominiert bei diesem Writer Guild Award, aber das waren die Filme, die mussten diesen Preis nicht gewinnen. Green Book musste den gewinnen. Das war eigentlich gesetzt und jetzt hat er nicht gewonnen und jetzt weiß keiner mehr, wer Best Picture wird. Und gleich noch dazu, es gibt halt die Gegenkampagne zur Gegenkampagne, sage ich mal. Es sind halt auch schon jetzt Tonbandaufnahmen von, glaube ich, von irgendeinem, von einem Dokumentarfilm halt rausgekommen, wo man halt Don Shirley hört, wo der halt doch sehr freundschaftlich über Tony Lip redet. Und es kann halt auch gut sein, dass halt die Familie von Don Shirley, warum auch immer, halt sagt, wir wollen nicht, dass diese Beziehung da irgendwie, ja, thematisiert wird. Oder dem Film wird ja auch dieses Magical Negro angedichtet, nach dem Motto, dass quasi in dem Film es nicht um Don Shirley geht, der da von Tony Lip kutschiert wird, sondern Tony Lip ist in Anführungszeichen Rassist und wird von dem schwarzen Don Shirley geheilt. Da dieses Magical Negro, ja. Und dass eben die Familie von Don Shirley das halt nicht will.
Ja. Wobei man, glaube ich, dazu sagen muss, was ich auch gelesen habe, dass Don Shirley kein gutes Verhältnis zu seiner Familie hatte.
Oh ja, ja.
Ja, also das
auch in dem Film ein bisschen angedeutet wird.
Ja, das wird angedeutet, dass er sagt ja, er war ein schlechter Ehemann, er hat mit seinem Bruder, genau, ja, glaube ich, war es, er hat keinen Kontakt und so. Da ist es scheinen komplexe Familienverhältnisse gewesen zu sein. Ob die jetzt so waren, wie sie dargestellt werden, ob die sich am Ende wieder alle versöhnt haben oder so, oder wie wirklich die Beziehung zwischen Don Shirley und Tony Lip war, das ist halt alles Spekulationen momentan. Es kriegt halt, hat halt das Geschmäckle, dass der Sohn von Tony Lip seinem Vater halt da so ein Denkmal setzt. Ja, also das muss man schon sagen. Am Ende ist es ja der Tony Lip, der Don Shirley aus allem raushaut.
Ja. Ja, 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 und ihn dann auch noch quasi zurück in die Gesellschaft integriert,
genau,
von
genau.
Seiner Einsamkeit auch noch heilt.
Also da ist auch schon ein bisschen dieses, also ist jetzt übertrieben, White Savior, ja. Aber also ich, White Savior, das klingt so hochtrabend, weißt du, Retter und so. Also, aber das ist drin, ja. Also dieses, dass der Weiße kommt, um den Schwarzen wieder da reinzubringen. Da kommt halt auch dann rein, dass Don Shirley halt auch so ein bisschen so als der arrogante Aristokrat und Künstler dargestellt wird. Übrigens finde ich da finde ich, das ist immer die Rolle, die Mahershala Ali spielt. Ja, ich bin jetzt sehr gespannt auf True Detective. was er da macht. Aber das ist eigentlich immer so die, also meistens die Rolle dieses leicht Arroganten, der sich ein bisschen für besser hält als die anderen. Da wiederholt er das eigentlich. Er macht das gut, aber ich meine, der muss, glaube ich, schon aufpassen, dass er da nicht in eine gewisse Ecke, in eine gewisse
aber
Rolle gedrängt
hat. Aber Moonlight war er doch kein arroganter Aristokrat.
Nein, ich sage ja, er muss aufpassen. Dass es in jeder Rolle war, ist es nicht so, aber stimmt sicherlich nicht. Aber er hat schon so ein bisschen, und wenn er jetzt dafür einen Oscar kriegt, und ich finde es auch schade, dass er wirklich da als Nebendarsteller, das finde ich,
das,
wahrscheinlich hätten sie ihn nicht als Hauptdarsteller da reingekriegt.
Dann wäre Viggo Mortensen nicht nominiert gewesen. Mahershala Ali ist stärker.
Ja, ich meine, die besten Hauptdarsteller, das ist schon eine gute, also gut, ich kenne jetzt Willem Dafoe von Eternity's Gate, ja. Das ist bei mir jetzt ein vollkommen unbeschriebenes Blatt, also nicht der Schauspieler, sondern der Film. Aber ansonsten Bradley Cooper, Christian Bale, Rami Malek, Viggo Mortensen, die hätten alle den Preis verdient.
Ja. Das ist eine starke Kategorie.
Also deswegen muss Willem Dafoe da schon sehr gut gewesen sein. Und Mahershala Ali hätte da schon Schwierigkeiten gehabt, sich gegen die anderen durchzusetzen. Was ich halt denke, was Andy so ganz am Anfang gesagt hat, dass das so der Feel-Good-Movie ist, der irgendwie so alle eint, ja, der vielleicht nicht so böse ist, wie er hätte sein sollen, vom Thema her, aber der niemandem wehtut.
Ja, so wie ziemlich beste Freunde, das Original.
Ja, sowas, weißt du, das ist so ein Feel-Good, und dass das so ein Punkt sein könnte, wo er viele Punkte sammeln kann.
Ja, das ist es ja, von wegen, das war ja eigentlich das Erfolgsrezept.
Und das, was ihm halt wirklich in die Parade fahren kann, sind diese Skandale. Also, oder der Skandal, der davor ist, dass die Familie sich distanziert, also von Don Shirley sich die Familie vom Film distanziert. Ich glaube, es gab auch von dem Nick Vallelonga, gab so ein paar Sprüche anti-MeToo, glaube ich. Also, ja, und so, also man kann nicht gerade sagen, dass die ein gutes Finish gerade hinlegen. Ja?
Also es gibt, wie gesagt, keinen Film, der so viel von der Seite gerade befeuert wird, was bei Best Picture anbelangt.
Ja. Also ich könnte es mir, ich hoffe es aber nicht, weil ich glaube, ein anderer oder zumindest andere Filme hätten es mehr verdient als Green Book.
Und bei dir, Andi, ist es dein Favorit? Würdest du es dir wünschen?
Also mein Favorit ist er jetzt nicht, aber ich hätte kein Problem damit. Es ist nämlich ein Best-Picture-Film. Innerlich würde ich schon so ein bisschen grinsen nach dem Motto, dass eben halt, weil diese Anti-Kampagnen, das finde ich, das geht gar nicht. Ja. Da hätte ich zumindest mal ein gewisses inneres zufriedenes Lächeln. Wenigstens hat das nicht funktioniert. Wenigstens haben die Leute halt sich von so einem Scheiß nicht beirren lassen, weil es ist wahrscheinlich ein ziemlicher Scheiß, gerade mit der Beziehung zwischen Tony Lip und dem Don Shirley. Und was ich noch erwähnen sollte, was man natürlich auch nicht vergessen darf, er hat natürlich schon noch so einen kleinen Schluck aufbekommen bei den Nominierungen. Ich meine, ich hatte zwar gesagt, die Regie hätte ich jetzt nicht nominiert, aber eigentlich hätte er dafür nominiert sein müssen, damit er Best Picture auch wirklich, sag mal, sicher hat. Ich meine, Best Picture und Regie ist nicht mehr so eng verbunden wie noch vor 10 Jahren, aber
das mal Steven Spielberg.
Aber es ist schon noch immer eine ganz schön wichtige Kategorie.
Er wird keine Mitleidsstimmen bekommen à la Argo. Weil niemand sagt, wie damals war bei Ben Affleck nach dem Motto, auch Peter Farrelly, der hätte eigentlich nominiert werden müssen. Das ist dann, das liegt halt auf der anderen Seite. Aber was ist der andere Film, der davor Best Picture gewonnen hat, ohne Regienominierung? Ja, Driving Miss Daisy. Ja, das dürfen wir auch nicht vergessen. Also wie gesagt, deshalb will ich es nicht komplett ausschließen. Er hat halt nur mal, aber wichtig ist halt, dass er die Nominierung bekommen hat, die er brauchte. Nur er hat halt jetzt diesen einen Sieg verpasst. Deshalb glaube ich inzwischen nicht mehr so ganz dran.
Also ich glaube auch nicht, dass es gewinnt, und ich würde mich tatsächlich ärgern, wenn es gewinnt, weil ich finde, wenn es darum geht, wenn ich schon auch noch andere Filme mit ähnlichen Thematiken habe, dann will ich die stärkeren Filme da auch ausgezeichnet sehen, vor allem dann halt von Person of Color, die einen Film über Rassismus machen, dann sollen die dafür auch mal ausgezeichnet werden und nicht dann der weiße Typ, der über Rassismus mit einem weißen Typ in der Hauptrolle, das würde mich persönlich tatsächlich sehr ärgern. Von Weißen
geschrieben.
Ja, genau. Das fände ich halt 2019 nicht angemessen, muss ich sagen. Da sind wir wirklich dann in den 90ern wieder.
Ja, also es ist so ein typischer Film in den 90ern. 90ern, würden wir da gar nicht groß drüber diskutieren.
Ja, aber wir sind eben nicht mehr in den 90ern. Genau. Schon lange nicht mehr.
Das könnte übrigens auch der Grund sein, warum er den Producer Guild Award gewonnen hat, weil das ist, soweit ich weiß, wirklich die Gilde, die noch am ältesten, am weißesten ist. Und am männlichsten. Ist kein Scheiß. Sind die Produzenten, das sind alles erstmal Kerle, ja, zum größten Teil. Das sind alles Weiße, ja.
Ja, das kann gut sein. Nun, wir werden sehen, auch unser letzter Film im Oscar-Countdown hat einen Weißen im Hauptblick.
Das war jetzt aber ein Wortwitz, du, wow, also.
Hey, einmal im Jahr kann ich auch mal so einbringen. Denn es geht tatsächlich um Weiß. Und zwar mit auch im Englischen dieser schönen Doppeldeutigkeit, dass es natürlich der Vizepräsident ist, aber auch das Wort Weiß hat ja noch eine andere Bedeutung. Aber bevor wir darüber sprechen, bitte einmal kurz die Inhaltszusammenfassung, worum es in dem Film geht, Andreas.
Ja, also Weiß, der zweite Mann von Adam McKay, ist eine Polit-Satire über die Lebensgeschichte des amerikanischen Politikers Dick Cheney, der es in den so in Anfang der Nullerjahre zum Vizepräsidenten unter George W. Bush Jr. Gebracht hat. Er hat da unter anderem den 11. September 2001 miterlebt, aber noch so viele andere kleine Skandelchen, und die Geschichte geht so in den 60er Jahren los und endet quasi so in, naja, ich glaube so 2016 so ungefähr, so wirklich das Ende. Und es ist eine Filmbiografie im Grunde genommen, sehr satirisch, sehr ungewöhnlich in vielen Dingen. Also wer hier einfach ein Biopic erwartet, der ist vollkommen fehl am Platz. Es ist Adam McKay, der hat zuletzt The Big Short gemacht über den Immobiliencrash. Und das muss man sich auch so ein bisschen so im Hinterkopf haben, denn genau in dem gleichen Stil ist der Film inszeniert. Ich will auch gar nicht zu viel davon erzählen, weil einerseits der Film ist gerade erst gestartet. Das ist auch der Grund, warum er ganz am Schluss bei uns landet. Da werden ein paar den Film mitgesehen haben, und er hat noch so wirklich den ein oder anderen Spoiler im Twist im Drehbuch, den wir hier nicht spoilern wollen. Also einfach festhalten, Polit-Satire über die Lebensgeschichte von Dick Cheney. Republikanischer Politiker, so rechtskonservativ, wie es nur geht.
Andi, erstmal, wie findest du den Film?
Also, ich fand den super geil. Ich hab genau das bekommen, was ich erwartet habe. Ich bin auch schon ein großer Fan von The Big Short gewesen. Ich finde Adam McKays Regiestil einfach unglaublich genial. Der hat so brillante Ideen, sowohl was das Drehbuch als eben was dann auch die Umsetzung anbelangt. Und der Film fängt ja schon, ich meine, das ist jetzt kein Spoiler, der Film fängt ja schon an mit so einer Texttafel, ja, das hier beruht auf einer wahren Geschichte, Dick Cheney, bla bla bla, aber Dick Cheney wäre halt ein verschlossener Politiker, deswegen wüsste man kaum etwas über ihn, aber wir haben uns scheiß Mühe gegeben, trotzdem ihn so wahr wie möglich zu gestalten. Und in dem Moment wusste ich, hier kommt alles andere als die Wahrheit zutage, der wird so schön überzogen werden, und das sind auch schon die, allein Steve Carell spielt Donald Rumsfeld, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Ich meine, es gibt so viele, gerade Amerikaner, die sind so angepisst auf diesen Film, gerade wegen diesem Casting, und ich fand's einfach brillant. Ja, also dieser Film ist ja höchst umstritten, ja. Der ist, glaube ich, sogar umstrittener als Bohemian Rhapsody. Er war auch nicht sehr erfolgreich in Amerika. Und das liegt halt daran, weil sich viele Amerikaner sich auf den Schlips getreten fühlen, nicht verstanden haben, ja, das ist eine Karikatur von vorne bis hinten. Und die wird extrem getragen von Christian Bale als Dick Cheney, der sowohl als junger als auch als erst recht als alter nicht mehr wiederzuerkennen ist. Und es ist, beziehungsweise Christian Bale ist für mich auch der Einzige, dessen Figur so realistisch, real rüberkommt. Alles andere sind für mich Karikaturen, ja. Nur halt der Dick Cheney nicht. Und deshalb fällt der halt auch noch umso mehr auf. Und das Einzige, was ich halt so ein bisschen an dem Film kritisiere, das darf ich halt jetzt nicht groß sagen, weil es ein ziemlich krasser Spoiler wäre, aber er hat am Ende so ein paar Szenen, wo er die Wahrheit verdreht und wo es aber nicht witzig gemeint ist. Und wo ich denke, okay, das finde ich ist jetzt ein bisschen, das erinnert mich jetzt ein bisschen zu sehr an Oliver Stones JFK. Das ist filmerisch super gemacht, ja. Wie gesagt, ja. Im Film an sich will ich das nicht vorwerfen, aber das ist bei mir immer so dieser innere Konflikt. Ich habe da wirklich einen tollen Film, der wunderbar funktioniert, und dann lese ich im Nachhinein, ja, das war jetzt nichts, und denke mir so, ja. Aber ansonsten fahre ich hellauf begeistert von diesem Film.
Ja, auch hier könnte man ja sagen, es ist ähnlich wie bei vorher schon bei Green Book, es ist ein SchauspielerInnen-Film, der sehr stark davon von den SchauspielerInnen lebt. Das merkt man auch in den Nominierungen, ganze 8 Nominierungen bei den Oscars. Beste Schauspieler, Nebendarstellerin, bester Nebendarsteller, bester Hauptdarsteller, das sagt schon einiges auf. Natürlich auch Best Achievement in Directing und Screenplay und Editing und für das Make-up und Hairstyling natürlich auch, weil die Verwandlung, sag ich mal, von Christian Bale in Dick Cheney ist schon auch nicht schlecht. Andreas, was ist denn deine Meinung? Stimmst du damit Andy komplett überein oder gibt's Abweichungen?
Man sagt ja immer, das Beste kommt zum Schluss und da kann ich in dem Fall 100%ig zustimmen zu dem Sache. Für mich war man ja ein großer Favorit, war ja immer Black Klansman. Das lag aber daran, weil ich Weiß nicht gesehen hatte. Und Weiß ist in meinen Augen ein ganz grandioser Film, der das mit Abstand beste Drehbuch von allen Nominierten hat. Er hat eine fantastische Schauspielerriege, wobei ich jetzt gar nicht sagen will, die haben jetzt auch den Oscar verdient. Das ist auch ein bisschen das Ensemble. Mhm. Natürlich ist es Christian Bale, der da ganz oben ist, aber ob das jetzt Amy Adams als seine Frau Lynn ist oder ob das Sam Rockwell als George W. Bush Jr. ist oder Steve Carell als Donald Rumsfeld, Verteidigungsminister der USA. Ich weiß gar nicht, wenn man jetzt diesen, das ist ja ein Film, der geht schon auf eine Geschichte, die schon 10, 15 Jahre zurückliegt oder fast 20 Jahre, da kennen vielleicht viele unserer Zuhörer, kennen die gar nicht mehr. Das waren alles ganz schön linke, also beziehungsweise rechte Rechtsausleger, die Macht da an sich gerissen haben in den USA und wahnsinnig viel Mist gebaut haben, von dem wir heute leider noch viel zu viele Damen. Und der eine war zu dumm, die anderen zu clever, die wollten nur Macht haben. Und der Film macht das ganz hervorragend, weil er im Drehbuch immer wieder überrascht. Er arbeitet mit unterschiedlichen Drehbuchtechniken, ob das so Assoziationsschnitttechniken sind, also dass du zum Beispiel irgendeine Szene hast und dann wird ein Raubtier dazwischen geschnitten. Das hat überhaupt keinen, also erzählerisch macht das keinen Sinn, aber es verdeutlicht halt, was damit gemeint wurde. Das ist so wie früher im Stummfilm quasi. Er hat mittendrin läuft der Abspann von dem Film ab, und der Film geht trotzdem noch weiter. Dann hat er noch einen Erzähler, da kann ich jetzt nicht dazu viel dazu erzählen, weil da gibt es einen Twist am Ende oder eine Auflösung, warum und sowieso. Er ist komplett gegen den Strich inszeniert. Er hat natürlich auch diese Sachen, die schon Big Short so ausgezeichnet hatte. Also in Big Short ist ja Margot Robbie erklärt jetzt den Immobiliencrash oder sowas. Also so abstrakte oder so surreale Szenen, wo abstrakte Zusammenhänge erklärt werden. Da ist es zum Beispiel Alfred Molina. Das erzähle ich jetzt. Also wo Alfred Molina als die ich jetzt gerade genannt habe, also Rumsfeld und Cheney, da im Restaurant bedient und er kriegt jetzt keine Menükarte, sondern es wird angeboten. Ja, wir haben heute im Angebot Folter, Waterboarding, Missachtung der Menschenrechte. Was hätten Sie denn gern? Ja, wir nehmen alles. Und das sind so auch, wo ich auch denke, das macht vielen amerikanischen, also normalen Zuschauern, die hier wirklich ein Biopic in Richtung Darkest Hour erleben, also so ein stinknormale Biografie. das macht es den Zuschauern auch schwer. Der bricht mit der vierten Wand. Die Zuschauer, die Schauspieler reden teilweise auf die Kamera ein, ob das jetzt der Erzähler ist oder auch ganz am Schluss. Also es gibt eine Mid-Credit-Sequenz übrigens. Mhm. Ja. Und das ist so kreativ gemacht, so unterhaltsam, so aber auch gleichzeitig böse. Wir haben eben gesagt, Green Book ist unterhaltsam, aber nicht böse. Das also Weiß ist unterhaltsam und sehr, sehr, sehr böse. Mhm. Also da sind richtig, also die Szenen, wenn dann erklärt wird, warum jetzt dieser Dick Cheney jetzt wahrscheinlich, also einer der Hauptverantwortlichen für den Irakkrieg ist und was die da gemacht haben, da siehst du dann Bilder, wie da ganze Landstriche zerstört werden, oder es geht noch zurück auf den Vietnamkrieg, der Film, der hat ja quasi 50 Jahre amerikanische Geschichte. Es fängt
quasi so ein bisschen mit Nixon ungefähr an, ein bisschen was davor, ja. Noch, aber
Kennedy, Nixon und so, Vietnamkrieg und alles, das ist von einer, auch ein bisschen gehässig, das Ganze, aber von einer Kreativität, von einem Einfallsreichtum geprägt, den ich lange so nicht gesehen habe. Und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn er gewinnen würde. Ich weiß aber, da nehme ich das schon vorweg, ich weiß aber auch, dass er nicht gewinnen wird. Das ist sehr schade. Aber für mich ist es also der beste Film unter den Oscar-Nominierten.
Ich finde es ganz witzig, weil die erste Kritik auf IMDb unter dem Film ist mit der Überschrift The Best Horror Movie of 2018. It puts Hereditary to shame. Das finde ich sehr witzig.
Der Film hat übrigens den besten Schlusssatz.
Den wir jetzt nicht spoilern werden.
Nein, den ich nicht spoilern werde, aber der ist in der Mid-Credit-Sequenz. Hat eigentlich auch gar nichts mit der Handlung zu tun. Aber der bringt es sehr auf den Punkt, unsere momentane gesellschaftliche Lage, unsere Sicht auf Politik, unsere Sicht auf die Dinge, wie wir mit den Problemen, mit den riesigen Problemen, die wir gerade haben, umgehen.
Andi, was sagst du? Wie sind die Chancen für Weiß?
Ja, also ich würde es ihm auch sehr gönnen. Er ist am Ende auf Platz 3 bei mir gelandet, jetzt von den 8. Und ich bin sehr zufrieden mit allen 8, nur so nebenbei. Also das ist schon sehr hochgegriffen. Aber es ist auch von den 8 der einzige, wo ich sage, der wird auf gar keinen Fall gewinnen. Weil der ist wirklich so umstritten. Der ist so in zweit. Es ist schon wirklich ein Wunder, dass der auf 8 Nominierungen gekommen ist, die meines Erachtens völlig zu Recht sind. Ja. Ich will das.
Und es sind vor allem alle die wichtigen. Ja, ja, ja. Das sind alle. Da fehlt nur Kamera.
Genau. Ja,
sonst hätte der wirklich alle wichtigen Nominierungen, die man eigentlich bei der Oscar-Verleihung
richtig,
bekommen
kann. Richtig, genau. Und er wird Make-up gewinnen, da gibt es gar keinen Zweifel. Er hat gute Chancen beim Filmschnitt. Hat er mit Bohemian Rhapsody, wird er sich darum kloppen, aber der Rest, auch Christian Bale, also ich habe am Anfang noch gedacht, also bevor der ganze Award-Zirkus so losging, dass Christian Bale wird das Ding abräumen, der wird seinen zweiten Oscar dafür kriegen, aber Rami Malek ist zu stark, der ist zu beliebt und viele werden sich wahrscheinlich auch sagen, Christian Bale hat ja schon mal gewonnen, das muss jetzt nicht unbedingt sein, wenn wir dafür Rami Malek auszeichnen können. Und ein bisschen tragisch ist es ein bisschen um die Amy Adams, weil die wird wieder verlieren. Das war auch so, ist ja, als große Favoritin ist ja die Regina King für If Beale Street Could Talk, die aber auf obskure Weise bei einigen wichtigen Preisen gar nicht nominiert wurde, bei dem BAFTAs, bei dem Screen Actor Guild Award. Und da hat man dann gedacht, okay, da wird dann die Amy Adams dann dafür gewinnen, um quasi als Konkurrentin nach dem Motto als überfällige Oscar-Gewinnerin aufzusteigen. Und nee, auch nicht, ja. Preise gingen an andere Leute. Und ich bin, wie gesagt, ich bin super froh, dass er es geschafft hat, aber darüber hinaus, er ist aber besonders halt auch in Amerika zu umstritten. Ja. Wenn der Film jetzt nur von Europäern gewählt werden würde, dann vielleicht schon eher, ja, aber so leider nein. Hm.
Aber vielleicht kriegt er ja Screenplay oder Director.
Director wird er definitiv auch nicht bekommen. Screenplay hingegen, Ich weiß nicht, also das würde ich zumindest nicht hundertprozentig ausschließen, jetzt auch gerade nachdem Green Book das Ding da verloren hatte, ja, weil das ja auch Original Screenplay ist und da jetzt, ob da wirklich Favorite also, gewinnen wird, da bin ich mir noch nicht so ganz sicher, ja? Aber da werden es vielleicht auch einige sagen, Adam McKay hat schon gewonnen, wir müssen den nicht unbedingt jetzt nochmal auszeichnen.
Es ist halt von der Konkurrenz Favorite, Green Book, Roma und First Reformed. Da würde ich sagen, First Reformed hat schlechte Karten. Das ist Paul Schrader, der gilt so ein bisschen als so ein enfant terrible.
Ja, aber es gibt auch Hollywood. Einige Leute, die sagen, dass er gewinnen sollte.
So ein Außenseiter. Ja. Bei Roma weiß ich jetzt nicht, ob die Stärken des Films im Drehbuch liegen, aber das ist jetzt nicht abfällig gemeint, das ist einfach nur ein Fragezeichen. Ich bin halt, ich kann da nicht objektiv sein. Also das ist für mich mit Abstand das beste Drehbuch, auch wenn du das jetzt auf die ganzen, alle Nominierungen, also auch bestes adaptiertes Drehbuch übernimmst. Es gibt kein Drehbuch, das so kreativ mit den Möglichkeiten des Erzählens, mit den Erzähltechniken spielt in diesem Jahr. Also ich sage immer noch, von den Nominierten. Es gibt noch viele andere Filme wahrscheinlich, die das genauso, aber wir reden jetzt hier nur von den Oscars, damit das jetzt mal nur klar ist. Da ist das mit großem Abstand das beste Drehbuch für mich. Ich habe das aber damals allerdings auch über Nocturnal Animals gedacht und der war, glaube ich, noch nicht mal nominiert. Und deswegen, da bin ich nicht objektiv, aber es, also ich würde das Drehbuch überall verteidigen. Da ist auch nichts zu viel drin. Das ist auch kein einfaches, also kein eindeutiges Drehbuch oder so eins, das du, wo du sagen kannst, wird so Richtung, wie heißt dieser eine Dokumentarfilmer, der auch jetzt Fahrenheit.
Michael Moore.
Ach so, Michael Moore.
Michael Moore, der so, also jegliche Fakten beiseite lässt und einfach nur seine Agenda irgendwie da durchsetzen will, so gut und wie richtig die von der Idee vielleicht ist, aber der Fakten einfach so links liegen lässt. So ist das nicht. Da kommen schon Sachen, wo du überlegen musst, ups, ja, da hast du einerseits Dick Cheney, der dann so eine Predigt hält auf die Zuschauer zu, wo du denkst, sag mal, was macht denn der Film jetzt? Ergreift er Partei für Dick Cheney und danach kommt knallhart die Folgen, die das alles hatte, ja. Wo du sagen musst, ha, was ist jetzt hier los, ja. Also, ja, Drehbuch würde mich sehr freuen, aber glaubst du, bei den anderen ist es halt so. Es ist gerade bei den Hauptdarstellern, finde ich, ist eine wahnsinnig starke Konkurrenz da. Wo es für Christian Bale schwierig wird. Aber Drehbuch, das würde ich ihm so gönnen. Aber bester Film wird er auch nicht kriegen.
Ja, dann machen wir jetzt mal hier den finalen Call. Andi, du fängst an. Was ist der Film, der deiner Meinung nach gewinnen sollte, weil es dein persönlicher Favorite ist? Und was ist aber dein Pick für wird es wahrscheinlich?
Also, absoluter Favorite ist Roma. Da ist nichts mehr rankommen. Das wusste ich, den habe ich als erst gesehen. Ich wusste im Moment, da kommt nichts mehr ran. Das ist so 10 von 10 Punkten. Aber was gewinnt? Es ist so schwierig, Leute. Es ist so schwierig.
Was sagt ihr dein Bauchgefühl?
Ich habe Angst, Roma zu sagen. Weil es mein Favorit ist.
Du willst es nicht jinxen.
Ich will es nicht jinxen. Vor allen Dingen, aber es ist halt, jetzt, wo Green Book halt weg ist, es gehen so langsam die Optionen aus. Ich meine, es gibt das Szenario The Favorite, aber wieso hat er den BAFTA nicht gewonnen? Bei den Briten, wenn er den britischen Oscar nicht gewinnt, gewinnt er auch den Oscar nicht. Wir haben Green Book, haben wir vorhin schon erklärt, ja, problematisch. BlacKkKlansman, der ist der Film, der alle wichtigen Nominierungen hat, aber der nichts gewinnt. Dasselbe mit A Star Is Born, besonders weil auch Bradley Cooper als Regisseur rausgeflogen ist. Black Panther unterschätzt das nicht mit diesem Screen Actor Guild Award Ensemble. Das ist ein großes Ding und das kann, ich hasse diesen Spruch, aber das kann das Zünglein an der Waage sein. Und vor allen Dingen, weil es auch eben auch einige in der Academy gibt, die sagen, wir müssen Best Popular Picture verhindern. Ja? Also zeichnen wir den Film aus, dann ist Ruhe für die nächsten 10 Jahre, so nach dem Motto. Und dann ist da halt Bohemian Rhapsody. Und Bohemian Rhapsody ist deshalb eine ganz große Gefahr. Der Film ist zwar nur für 5 Oscars nominiert, aber bei 4 davon ist er Favorit. Er ist bei Toneffekte, Hauptdarsteller und Filmschnitt ist er Favorit für den Gewinn. Wieso sollte er nicht ähnliche bei den Golden Globes, da war er auch, hat er auch alles gewonnen, war zwar nicht viel, aber alles gewonnen, was er nominiert war. Vielleicht macht er einen Durchmarsch. Also ich sag ganz vorsichtig jetzt mal Roma. Es kann sein, dass ich meinen Blog, da werde ich, das werde ich erst übermorgen wahrscheinlich erst online stellen, dass da was anderes steht, weil ich habe Angst.
Okay. Andreas, hast du auch Angst?
Ja, ich hätte Angst, dass Black Panther oder Bohemian Rhapsody gewinnen, ja. Aber nein, also Bauchgefühl weiß. Also das will ich, dass er gewinnt. Der wird nicht gewinnen. Aber das ist
dein Liebling. Weiß ist dein Liebling.
Das ist auf jeden Fall mein Liebling. Gewinnen wird? Und ich glaube, dass gewinnen wird. Also weil man so wenig über den Film so ein bisschen hört, glaube ich, ist Roma. Einer der Filme, ich verfluche ihn jetzt den Film, ja, dass ich jetzt sage, dass er wahrscheinlich das Best Picture kriegt. Grundsätzlich haben wir aber hier mit A Star is Born und Black Klansman und The Favourite und natürlich auch mit Vice Filme drin, die in anderen Jahren oder die einen Oscar verdient haben, weil sie von der Qualität her, von der künstlerischen Leistung, die alle Beteiligten da geschaffen haben, den Preis verdient hätten. Und ich habe im letzten Podcast zu Andi gesagt, das ist irgendwie so, dass dass der Oscar, wo die besten Filme eigentlich nicht gewinnen werden, ja, so eine Oscar-Verleihung, ja. Und ich weiß es nicht, ich glaube, man kann es niemandem recht machen, ich glaube, es gibt keinen Durchmarsch. Würde mich sehr wundern, wenn es einen Film gibt, der wirklich so mit 5, 6 Oscars, also wichtigen Oscars, da aus der Preisverleihung rausgeht. Ich denke aber, dass Roma, wenn man es jetzt nur auf den besten Film bezieht, Roma gewinnen wird.
Da eine Kleinigkeit zu sagen. Dass die Qualität der Filme ziemlich gut ist, das ist ja was, was du gerade gesagt hast, ja. Da höre ich in Amerika, gerade bei den Oscar-Blockern, genau das Gegenteil. Die sind alle extrem frustriert. Die sagen, das ist eines der schlimmsten Jahre mit der schlechtesten Durchschnittsqualität seit Ewigkeiten. Und das ist auch etwas, was mich ziemlich aufregt momentan, weil für mich ist es wirklich so, von diesen 8 Filmen hätte ich bei 7 kein Problem, wenn die Best Pick. The Favourite ist bei mir auf Platz 7. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich diesen Film scheiße fand. Nein. Das ist einfach, weil ich wirklich sehr begeistert von diesen Filmen war. Und selbst Bohemian Rhapsody konnte ich was abgewinnen. So nach dem Motto, ich sehe, okay, Rami Malek, Film steht hin und her, ja. Und das ist halt, zeigt halt auch momentan, wir sind momentan wirklich in einem... es gibt keinen Konsens momentan. Nicht mal darum, wie gut war das Jahr, gibt es einen Konsens. Und deshalb ist das so unberechenbar dieses Jahr, glaube ich.
Also ich finde es interessant, dass wir uns bei dem Film, von dem wir irgendwie glauben, dass das wahrscheinlich reißen wird, alle einig sind. Ich glaube auch, dass es Roma wird. Ganz ehrlich. Ich kann es nicht begründen. Es ist auch
jetzt
eher,
ist es passiert, Andi. Es ist passiert.
Mein Wunschkandidat wäre tatsächlich Black Klansman.
Ja,
ich möchte, dass Spike Lee und dieser Film den Best Picture Award bekommt. Das ist mein Wunsch. Mir geht's aber ähnlich wie euch. Es sind sehr viele starke Filme, von denen viele, meiner Meinung nach, wenn sie ihn gewinnen, problemlos gewinnen können. Also von Favorite von meiner Meinung nach kann es auch gerne Black Panther und Bohemian Rhapsody sein. Green Book habe ich ja schon gesagt, wie ich dazu stehe. Star is Born habe ich nicht gesehen. Und Weiß habe ich auch nicht gesehen. Also da kann ich nichts zu sagen. Aber also wenn's Star is Born wird, dann kann ich da nichts dazu sagen. Wenn es Weiß wird, kann ich dazu nichts sagen. Aber ich hoffe, es wird Black Klansman, aber ich glaube auch, es wird Roma. Und wenn ein Film durchmarschiert, dann tatsächlich Roma.
Nein, er hätte halt noch die Möglichkeit, also Regie, Kamera. Kamera ist er auch nominiert, gell?
Ja. Also Regie wird auf alle Fälle gewinnen. Das ist
beste Hauptdarstellerin.
Die wird er nicht gewinnen.
beste Nebendarstellerin. Ich sag ja nur, was er noch nominiert ist. Also der hat ja auch wirklich viele Möglichkeiten. Bestes Originaldrehbuch, also da bestes Szenenbild. Es geht einiges, was bei dem Film möglich wäre, ob er es tatsächlich macht. Das, meine lieben Damen und Herren und andere Menschen da draußen, erfahren wir dann am Sonntag in der späten Nacht auf Montag. Und mal sehen, ihr könnt ja vielleicht schon mal als Antwort auf diesen Podcast sagen, ob ihr live dabei sein werdet oder ob ihr boykottiert, ob ihr dann eine Zusammenfassung schaut. Das würde uns natürlich schon interessieren, auch wie ihr, wenn ihr Green Book und Vice schon gesehen habt, was ihr davon haltet und was natürlich eure Favoritinnen und Favoriten sind. Ist genauso wie bei uns. Wen würdet ihr euch wünschen, das gewinnt? Oder bei wem glaubt ihr, dass es gewinnt? Wir machen das so, dass wir zeitnah nach der Oscarverleihung natürlich noch einen Rückblick dann dazu aufnehmen werden, wo wir nochmal die wichtigsten Kategorien uns angucken und natürlich auch, wie ist es jetzt dieses Jahr, wenn wahrscheinlich, so wie es bisher aussieht, kein Host passiert. Es werden zwar alle Kategorien jetzt doch wieder gezeigt im Fernsehen, aber es wird weiterhin keinen Host geben anscheinend. Wie wird sich das auswirken? Wird es eine langweilige Show? Wird es eine kürzere und spannendere Show? Wird es weniger peinlich? Was wird passieren? Darüber werden wir reden und natürlich über den besten Film. Ja, soweit dazu. Vielen, vielen Dank, Andi, dass du für uns und mit uns diese mehreren Countdown-Podcast-Episoden wieder gemacht hast. Ja,
was würdet ihr ohne mich machen?
Ich weiß es nicht. Und natürlich auch danke an Andreas, du hast ja auch immer die Zeit genommen, die Filme jetzt zeitnah alle zu gucken und mit uns drüber zu sprechen. Und danke an euch da draußen, dass ihr euch diesen Folgen alle anhört. Und wenn ihr das gut findet, was ihr macht, dann lasst uns doch vielleicht eine Bewertung bei iTunes da, teilt es auf euren Social-Media-Kanälen und erzählt euren Freunden und eurer Familie davon. Wir hören uns bei einer nächsten spannenden Folge des Polycast hier auf Polygamia. Bis dahin und tschüss.
Ciao. Tschüss.